Wir haben eben in der Schriftlesung gehört, dass Jesus über Jerusalem geweint hat. Wenn man dann weiterliest, dann kommt man an die Stelle, dass er aufgeräumt hat in Jerusalem, reingefahren ist, den Tempel gereinigt hat. Und ich lese das, und zwar nicht, wie es im Lukas-Evangelium steht, sondern im Johannes-Evangelium, ganz am Anfang, einer der Texte zum Israelsonntag. Johannes Kapitel 2, Vers 13 bis 22. Und das Passafest der Juden war nahe. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, trag das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, was geschrieben steht im Psalm 69, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du das tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hat. Liebe Gemeinde, das ist doch sehr ungewöhnlich. Jesus wird wütend. Passt das zu ihm? Ist er nicht eher der Sanfte, der Einfühlsame, der Besonnene? Er wird doch Heiland genannt, Retter, Versöhner. Und jetzt tritt er auf wie ein Zerstörer. Nimmt eine Peitsche in die Hand. Und später wird er selbst gegeißelt. Er wurde geschlagen und hier haut er drauf. Er hat Trost gespendet und Frieden gebracht. Warum streitet er hier? Wir tun uns in Wahrheit schwer mit einem Jesus, der draufhaut. Überhaupt, Streit ist etwas Unangenehmes. Es schmerzt uns, wenn wir in einem Klima leben müssen, in dem Streit in der Luft wird. Mit dicker Luft kann man schwer atmen. Oft erreicht man doch viel mehr mit Besonnenheit als mit drauflosstürmen. Ruhige Worte können normalerweise mehr helfen als aufgebrachte. Aber warum wird Jesus in diesem Moment so hart? Warum haut er drauf los? Warum hat er Tische umgestoßen und Händler vertrieben? Für mich ist eins interessant. Als zu Jesus Arme kamen, da hat er ihnen immer geholfen. Als Kranke zu ihm gebracht wurden, hat er sie geheilt. Als Leidende ihn aufsuchten, hat er sie getröstet. Suchenden hat er den Weg gezeigt und ehrliche Fragen beantwortet. Selig sind die Friedensstifter, denn ihnen ist das Himmelreich. Nach dieser Devise hat Jesus gelebt. Und er hat das nicht nur gesagt, er hat es auch im Alltag umgesetzt. Aber hier wird uns deutlich gemacht, dass er zu den Oberen, zu denen im Tempel, zu den Frommen, zu den Selbstgerechten, sehr wohl hart sein konnten. Bei denen, die Gottes Haus zur eigenen Ehre nutzten, die Selbstgerechten, die konnten bei ihm nicht landen. Die, die Gott und Geld austauschten, die waren bei ihm an der falschen Adresse. Ich sage es einmal überspitzt: Im Tempel, da riss er ein, da machte er die Großen klein. Und auf der Straße, da hat er die Suchenden und Fragenden und Bittenden aufgerichtet. In Gottes Haus, da räumte er auf. Und die Menschen, die ihn brauchten, die hat er zurechtgebracht. Jesus macht hier deutlich, Gott und Geld sind nicht austauschbar. Die Macht über unser Leben soll nicht dem Mammon gehören. Deshalb hat das Geschäft mit den Opfertieren im Tempel nichts verloren. Ich stelle mir das folgendermaßen vor, wie das damals abgelaufen ist. Im Tempel wurde seit alters her geopfert. Je nach Vorschrift ein großes oder ein kleines Opfertier. Oft kamen die Menschen von ganz weit her. Sie konnten deshalb die Opfertiere nicht bei einem wochenlangen Fußmarsch vom See Genezareth bis nach Jerusalem tragen. Was lag näher, als die Opfertiere gleich im Tempel zum Verkauf anzubieten? Schlecht war das nicht, weder für die Menschen, die die Tiere tragen oder führen mussten, noch für die Tiere, denn sie hätten auf dem langen Weg nur gelitten. Schlecht war aber, dass für viele dieser Menschen anscheinend das Geschäft mit den Tieren wichtiger war als das Opfer selbst. So ähnlich war das auch mit den Geldwechslern. Sie hatten die Aufgabe, Münzen, die im Tempel verboten waren, weil sie die Abbildung von mächtigen Menschen, von Kaisern, Königen oder gar Götter trugen, umzutauschen in eine eigene Tempelwährung. Das taten sie vielleicht sogar mit einem guten Gewissen. Das heißt, man wollte den Götzendienst bekämpfen und machte dabei das eigene Geld zum Gott. Auf dieses Missverständnis hat Jesus mit aller Schärfe hingewiesen. Die cleveren Tempelorganisatoren, die dafür sorgten, dass der Tempelbetrieb reibungslos ablief, verdrängten dadurch Gott als den Herrn des Tempels durch ihr Geld. Hier wird auf das Psalmwort verwiesen: Der Eifer um dein Wort hat mich gefressen. Beim Lukas steht es noch schärfer. Da heißt nämlich, ihr habt den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht, wo man sich einfach nimmt, was so möglich ist. Jesus wollte mit dieser Zeichenhandlung, wie ich das einmal nenne, deutlich machen, dass es in der Tempelgemeinde nicht zugehen darf wie im normalen Geschäftsleben. Interessant ist auch, dass Johannes in seinem Evangelium diese Geschichte von diesem Zeichen gleich an den Anfang setzt. Bei Lukas kommt es ja viel später vor. Ich verstehe diesen Abschnitt aber zunächst nicht als generelle Kritik an den Juden, wie man das ja auch sehen könnte, sondern als Kritik an einem verkehrten Kirchen- oder Tempel- oder Gemeindeverständnis. Uns wird hier gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Das gilt zuallererst für die Kirche und Gemeinde. Ich durfte vor einigen Jahren einmal mit Kollegen in Straßburg in der Synagoge, das ist ein Riesengebäude, zu dieser Gemeinde gehören da 12.000 Gemeindeglieder, einen Sabbatgottesdienst erleben. Am Freitagabend, wo man den Sabbat begrüßt hat. Mit großem Respekt war ich begegnet von der Art und Weise, wie man da der Tora, das heißt der Heiligen Schrift, begegnete. Das Ineinanderwirken von Kantor und Rabbi, von Sänger und Lehrer, dann die langen Texte der Begrüßung des Sabbats, alle drehten sich am Schluss zur Eingangstüre und man hat praktisch visuell den Sabbat hereingelassen. Und von da an ging nichts mehr, was mit einem Alltagsgeschäft zu tun hat. Da darf nicht einmal mehr ein Kugelschreiber angerührt werden. Doch konnte ich während der Feier mit anderen zusammen beobachten, wie zwei Männer nebeneinander in der Bank saßen und angeregt über geschäftige Dinge gesprochen haben, solange da vorne zelebriert wurden. An manchen Stellen waren sie plötzlich aufmerksam und haben die Liturgie mitgesprochen. Da habe ich gedacht, das ist eine seltsame Mischung von Geschäfte machen und beten. Ich musste ganz unwillkürlich an diesen Text hier denken. Aber ich fragte mich auch dann selbstkritisch, und an was denke ich im Gottesdienst? Was bedeutet er für mich? Wo sind meine Gedanken? Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Das heißt, die Kirche ist kein Museum, ist auch nicht irgendeine Konzerthalle, sondern ein Ort, an dem Begegnung stattfindet zwischen ihm und mir. Ich darf still werden, ich darf zu mir finden, damit er mit mir reden kann. Das Wichtigste tun also nicht die, die agieren, der Pfarrer oder die anderen, die was zu tun haben, sondern das Wichtigste ist das, was er zu mir sagt. Das ist das Wesentliche. Es ist also die Frage, was bewegt mich im Gottesdienst? Was ist das Eigentliche? Man kann auch noch anders fragen, wo ist Gott? Aber noch einmal ein bisschen zurückgedacht. Ich habe mir beim Lesen natürlich die Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit dem Wütendwerden? Normalerweise sagt man ja eher, nur nicht emotional werden, wer Karriere machen will. Nur nicht aus der Haut fahren, wenn man nicht genug Rückgrat hat. Denn das wird als Schwäche ausgelegt, ja, wenn man mal so richtig draufhaut. Wie war das bei Jesus? Nun sagen auch manche Psychologen, lieber Aggression als Depression. Die Wut lieber herauslassen, als in sich hineinschlucken. Ob Jesus so gedacht hat? Ich denke, sicher, man muss nicht alles schlucken. Die Frage ist nur, wo man es hinbringt, wem man sagt, wo man es ablehnt. Gefühle muss man nicht immer verbergen. Wir können auch einmal, wie man heute sagt, Tacheles reden, ohne Personen direkt anzugreifen. Es geht dabei auch ums Nachdenken und das tut Jesus. Es geht schon ums Reflektieren, ums Argumentieren, nicht nur ums Reagieren. Das macht Jesus. Als er von den Pharisäern gefragt wird, woher nimmst du das Recht, so hineinzufahren, gibt er eine völlig, wir würden fast sagen, konfuse Antwort. Wie soll man das verstehen, was er hier sagt? Das hat überhaupt nichts zu tun mit der eigentlichen Frage. Brech diesen Tempel ab, sagt er, und ich will ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Das darf doch nicht wahr sein, mögen manche gedacht haben. 46 Jahre wurde dieser Prachtbau errichtet, bis er fertig war. Und jetzt will ihn dieser in 3 Tagen aufbauen? Johannes bemerkt, sie haben voll aneinander vorbeigeredet. Jesus hat seinen Leib gemeint und die betriebsamen Menschen haben an Steine gedacht. Jesus dachte in einer geistlichen, spirituellen Kategorie und die Menschen an eine materielle. Das ist das Problem. Jesus geht es um den Menschen und die Menschen sehen das Bauwerk. Das, was sie getan haben, ihren Erfolg. Und Jesus will die Verantwortlichen im Tempel hier zum Nachdenken bringen. Es darf doch in erster Linie nicht um das Vergängliche gehen, das heißt um Steine, um Formen, um Traditionen, die verlieren im Lauf des Lebens ihre Bedeutung bzw. verändern sich. Es geht um das Leben an sich, um das Wort, das lebendig macht, um das neue Leben, zu dem Gott uns berufen und erweckt hat, um das Wunder der Auferstehung, auf das am Ende des Textes hingewiesen wird, als vom Ende her beschrieben wird, was damals passierte. Wir wissen heute, dass das Johannesevangelium geschrieben wurde. Als das Johannesevangelium geschrieben wurde, da war der Tempel in Jerusalem schon längst in eine Ruine. Was war passiert? Aufgebrachte Juden haben sich gegen die Römer erhoben, einen Aufstand angezettelt, der von den mächtigen, kriegslüsternen Römern blutig niedergeschlagen wurde und der Tempel abgebrannt. Da gibt es Berichte von Josephus, dass es so schlimm war, dass die Hitze das Gold zum Schmelzen brachte und in die Mauerritzen zwischen den Steinen hineinfloss und dann aber später noch die Mauern eingerissen, um das Gold hinzukommen. So schlimm ist das passiert. Und Jahrhunderte hat unsere Kirche immer am Israelsonntag an die Zerstörung dieses Tempels erinnert. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, Jesus lebte trotzdem weiter. Die Gemeinde lebte weiter, auch als der Tempel niedergebrannt war. Das ist der Erweis. Johannes sagt hier, viele oder die Jünger glaubten an ihn. Und im nächsten Abschnitt heißt, viele kamen zum Glauben. Das bedeutet, der lebendige Gott, der Israel berufen hat und dadurch seinen Sohn Jesus Christus uns das ewige Leben schenkt, ist nicht an Mauern gebunden. Und trotzdem, das denke ich auch als evangelischer Pfarrer, eine Kirche ist ein besonderer Ort. Gemeinde ist auch immer Begegnung der Glaubenden. Und Kirche ein Ort, das seine Ehre wohnt. Jeder Stein in Jerusalem erzählt heute noch eine besondere Geschichte. Aber was sagt das uns jetzt konkret? Ich denke, es ist tröstlich. Der Glaube an Jesus kann von hektischer und ängstlicher Betriebsamkeit befreien. Das macht Jesus deutlich durch seine Aktion. Das ist das, was dieser Abschnitt sagt. In manchen Bibeln, so habe ich es ja vorher auch angekündigt, steht als Überschrift über dem Abschnitt Tempelreinigung. Damit ist keine Großputzende gemeint, die alles wieder glänzen lässt, sondern die Befreiung von dem, was nicht zu einem Leben mit Gott gehört. Die Reinigung von den Dingen, die für unser geistliches Leben und fürs Leben überhaupt schädlich sind. Ich sage das einmal selbstkritisch. Wir müssen uns bewusst machen, dass Christus nicht überall dort ist, wo Kirche ist. Christus ist aber dort, wo uns von seinem Leben, von seiner Kraft, von seinem Wort etwas geschenkt wird. Und das geschieht hoffentlich auch in einer Kirchengemeinde. Kirche, das sind wir alle. Wir tragen Verantwortung, dass dieses Haus ein Bethaus ist. Es gibt hier im evangelischen Gesangbuch ein Gebet aus China, in dem wird das als Bitte so ausgedrückt. Herr, erwecke deine Kirche und fange bei mir an. Herr, baue deine Gemeinde und fange bei mir an. Herr, lass Frieden und Gotteserkenntnis überall auf Erden kommen und fange bei mir an. Herr, bringe deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen und fange bei mir an. Jesus wollte so zur Umkehr rufen, zur Hinwendung, zur Mitte, zum lebendigen Gott. Und ich denke, wir haben das auch nötig. Dann möchte ich am Schluss nochmal die Frage stellen, warum so ein Bibelabschnitt am Israel-Sonntag. Jesus wollte sicher nicht nur die Juden kritisieren, oder der Text stellt nicht nur die Juden in Frage, sondern er hält auch uns einen Spiegel vor. Sicher ist es gut, wenn wir uns bewusst machen, Israel ist im Lauf der Geschichte immer wieder ein leidendes Volk gewesen und ist es noch. Christen haben sich an diesem Leid in tragischer Weise beteiligt. Unser Volk hat große Schuld auf sich geladen. Aber, und das wird mir auch immer wieder neu bewusst, Israel ist auch ein schwieriges Volk. Zurzeit gibt es wieder neue Probleme, nicht nur mit den Palästinensern, sondern auch mit den Siedlern, die sich nicht sehr menschlich und friedfertig verhalten. Oder mit dem, was jetzt mit dem Abkommen im Iran passierte, wo große Kritik aus Israel kam, sicher manchmal Verständnis. Jesus weinte über Jerusalem. Wenn man das sieht, was vor einem Jahr im Gaza-Krieg aufgehört hat, was immer wieder an Spannungen da sind, dann kann man heute noch weinen, dass 60 Jahre nach der Staatsgründung noch, oder über 60 Jahren immer noch keine Lösung gefunden wird. Es ist wichtig, dass wir als Christen sehen, ja, Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Gottes Verheißungen stehen zu ihm. Und deshalb dürfen wir die Hoffnung für dieses Volk nicht aufgeben. Das große Event, das ja vorletzten Monat stattgefunden war, der Kirchentag in Stuttgart. Und da gab es am Rande eine kleine Auseinandersetzung. Messianische Juden, also Juden, die an Jesus glauben, wollten gern einen Stand auf dem Kirchentag. Und die Kirchentagsleitung hat gesagt, wir wollen das nicht, weil sich die jüdische Gemeinde in Stuttgart ja provoziert fühlen kann, weil die vielleicht ihre Zusage absagen. Einer der württembergischen Pfarrer, die in diesem Kreis aktiv sind, hat dann später einen Kommentar dazu geschrieben, das ist genauso, wie man sagt, Jesus, du darfst zu uns in die Gemeinde, aber sag bitte, dass du Messias bist. Ich denke, wir als Christen sind dieses Zeugnis, dass Jesus, in Klammer, der Jude, der Messias ist, der uns den Weg zum Heil gewiesen und den Weg zum Himmel geöffnet hat. Dieses Zeugnis sind wir allen Menschen schuldig. Und wir dürfen an dieser Stelle die Hoffnung nicht aufgeben, dass das geschenkt wird. Beten und lernen, was das bedeutet, das sagt mir der Abschnitt. Wir wollen jetzt dieses Lied singen, das Ben Chorin im Zweiten Weltkrieg gedichtet hat. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist es nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt. Diese Liebe soll uns treiben, nicht aufzugeben, füreinander da zu sein, dem Bewusstsein, dass Gott Juden und Christen erwählt hat. 655 im evangelischen Gesangbuch.